Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 24. März 2026. Die Welt ist interessant. Der Frühling beginnt und die Lebenssäfte fangen wieder an zu sprudeln. Wir hören es schon am frühen Morgen, die Vögel pfeifen, die Sonne geht auf und in uns tief drin, in den Reptilienzonen des Stammhirns, dämmert die Einsicht, dass es am Ende eben doch nicht so schlecht sein könnte, dass wir existieren. Also die Tatsache des Existierens ist ganz eindeutig dem Nicht-Existieren vorzuziehen. Und das gilt es immer wieder in Erinnerung zu rufen, vor allem dann, wenn wir mit dem Senkblei der Nachrichten konfrontiert werden, meine Damen und Herren. Aber auch ich brauche diese Oasen, diese Fluchtwege aus der gelegentlichen Finsternis der Medienrealität. Und gestern Abend war wieder einmal so eine Lichtung, die da genossen werden konnte. Übrigens im Zürcher Restaurant Kaufleuten, Theatersaal, wunderschön. Eine Lesung mit Matthias Ackeret. Matthias Ackeret, vielleicht in Deutschland noch nicht so bekannt, ein enger Freund von Martin Walser, dem verstorbenen Großschriftsteller, der diesen besagten Matthias Ackeret, einen Publizisten, einen Herausgeber, einen Vielschreiber, einen Romanautor, der mit einer Effizienz, die an Georges Simenon erinnert, den Erfinder von Maigret, Romane einfach so vom Stapel laufen lässt, seinen jüngsten, den siebten, hat er innerhalb von 2,5 Monaten verfasst. Und dieser Matthias Ackeret, ein guter Freund von mir, hat gestern eine Lesung durchgeführt vor vollen Rängen. Da sind also hunderte von zugewandten und interessierten Personen gekommen und ihnen hat er diese Novelle hier präsentiert. Eva, eine wunderbare, eine etwas verrückte Geschichte, in deren Mittelpunkt das legendäre Hotel Belvedere am Furka-Pass steht. Und dieses Hotel ist geschlossen, Shining-mäßig, etwas gespenstisch. Es war einmal eine riesige Attraktion, weil es mitten in den berühmten Rhone-Gletscher gestellt wurde. Aber dieser Rhone-Gletscher hat sich zurückgezogen. Die britische Königin im 19. Jahrhundert, Queen Victoria, ist einmal dort vorbeigekommen. Hotel Pioniere, der berühmte Hotelier Seiler aus dem Kanton Wallis, hat dort gleich 4 Häuser ins Hochgebirge hineingestellt, unter anderem das Belvedere, ein Grand Hotel, wunderbar, übrigens auch verewigt im Bondstreifen Goldfinger, dem ikonischen und auch ästhetischen Höhepunkt aus meiner Sicht der Serie, der zweitbeste Bondfilm, übrigens Skyfall. Und der dritte im Bunde scheint mir sehr interessant, über den spreche ich dann gleich im Anschluss on Her Majesty's Secret Service. Also Matthias Ackeret mit diesem Buch, der Plot-Virtuose, gemäß Martin Walser, eine Geschichte über eine Schweizer Moderatorin, die einen Amerikaner ausländischer Provenienz namens Elon, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig, die mit Elon zusammen eine Liebe begeht in den Minenfeldern der Gegenwart, um es hier mal ganz knapp zusammengerafft zu verdichten. Ein leichthändig geschriebenes Novellenwerk, in dem eben auch die Weltereignisse und nicht zuletzt der amerikanische Präsident eine Rolle spielen. Nicht nur am Furka handelt dieses Buch, sondern es geht auch um Grönland, um den Mars, Mar-a-Lago und die Rätoromanen spielen eine Rolle. Also wenn Sie die Schweiz etwas besser kennenlernen wollen, man schafft das, man tut das, indem man sich mit der Literatur vertraut macht. Hier wäre vielleicht ein Ansatzpunkt. Und noch ganz kurz, ein zweiter Meilenstein, den wir hier auch als Kontrapunkt zur Aktualität besprechen können. Peter Welti und Steffen Appel. Peter Welti, ein bekannter Schweizer Journalist und Online-Journalismus-Pionier. Er hat da die großen Portale aufgebaut bei den Medienhäusern, auch bei der Weltwoche. Peter Welti, ein Bond-Fan der allerersten Stunde, auch musikalisch und kulturgeschichtlich hoch versiert, ein Autofan und auch ein Marken-Afficionado. Und er widmet eben einen Teil seiner Zeit der Erforschung des Phänomens James Bond. Und dieses Buch hier ist eine ganz herausragende Errungenschaft, eine Leistung, wunderschön gemacht. The Making of the Iconic Alpine Sequence in the James Bond Movie on Her Majesty's Secret Service, The Blofeld Files. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe schon sehr viel darüber erzählt. Es geht um diesen Bond, diesen Übergangsbond mit George Lazenby, dem Australier, der aus dem Nichts sich diese Rolle angeln konnte, dann aber in einer Anwandlung aus Verblendung, vielleicht auch Arroganz, irregeführt von seinem Manager, diese Lebenschance wieder davonziehen ließ. Er hätte einen Deal gehabt für 6 Bond-Filme, hat sich aber nach einem zurückgezogen, mit dem Produzenten verkracht. Dann schon bei der Premiere in London ist er mit Bart und langen Haaren aufgetreten. Das Fotomodell, er hat bis dahin einfach als Model gearbeitet, war einigermaßen bekannt, ohne jede schauspielerische Erfahrung. Aber er wurde dann vom Regisseur Peter Hunt entdeckt und hat es also an anderen Schauspielern vorbeigeschafft, die Nachfolge von Sean Connery anzutreten. Und sein Film ist ja am Anfang eher reserviert aufgenommen worden von der Bond-Community. Es war der erfolgreichste Film des damaligen Jahres, Ende der 60er Jahre. Nicht so erfolgreich wie die Connery Bonds vor und nach ihm, aber trotzdem auf einem sehr guten Level hat das da eine Fortsetzung gefunden, aber George Lazenby, diese Supernova der Leinwand, dann auch verglüht. Er hat ein Vorwort geschrieben. Viele fantastische Bilder vom Schildhorn aus der Schweiz, aus dieser alpinen Zauberlandschaft, die Stuntszenen, die Bobfahrt, die eine Rolle spielte. Dann natürlich das ikonische Restaurant als Hauptquartier von eben Blofeld, gespielt von Telly Savalas. Und James Bond, der sich ja in diesem Film verliebt und in den Hafen der Ehe steuert, den Geheimagentenjob an den Nagel hängt, bis alles sein tragisches Ende findet. Einer der emotional berührendsten Bonds mit einem auch schauspielerisch überzeugenden George Lazenby, der allerdings die Chance dann nicht gepackt hat. Also ein wunderbares Geschenk und ein Muss für alle Bond-Fans mit Bildmaterial, das wirklich außerordentlich ist. Der Sohn des einen Bond-Produzenten Schwarzman schreibt hier auch ein Vorwort. Peter Welti hat sein Leben lang hier Beziehungen aufgebaut. Das ist ja nicht sein erster mutmaßlicher Bestseller, den er da jetzt verfasst hat, zusammen mit Steffen Appel, sondern hat sich ja vorher schon mit Goldfinger auseinandergesetzt. Dort spielt übrigens auch dieses ikonische Hotel am Furka, das Belvedere, eine Rolle. Doch jetzt zur Prosa von der Fiktion, vom Glamour der Leinwand, von der Champagnerwirklichkeit des James Bond zur Prosa des deutschen Politikalltags. Nach dem Nahtoderlebnis, gut, wir wollen es jetzt nicht überdramatisieren, aber nach dem neuerlichen Rückfall der SPD bangt natürlich jetzt der Kanzler, lesen wir in den deutschen Zeitungen, um die Mehrheit, um die Stabilität seiner Regierung, die es ja ohnehin nicht zum Besten bestellt ist. Der Kanzler und die Sorgen nach dem Triumph, Wunden lecken bei den Sozialdemokraten. Ich war eigentlich erstaunt, dass immer noch 25,9% die SPD gewählt haben in Rheinland-Pfalz. Das zeigt doch, dass die Treue, die Loyalität mal zu so einer eines wirklich mächtigen, übermächtigen Partei sehr, sehr groß ist und dass es also die Führenden da, die Regierenden innerhalb so einer Organisation also ziemlich bunt treiben müssen, um die Wähler zu verscheuchen. Trotzdem ist das, wie wir lesen, eine schwere, schwere Schlappe und das gefährdet natürlich die Stabilität und bringt ihn einfach nicht aus dieser Bredouille hinaus. Der Fluch der bösen Tat oder man könnte sagen, der Fluch des falschen Motivs bei Friedrich Merz. Er wollte eben unbedingt Kanzler werden und hat sich da von links diese Brandmauer aufschwatzen lassen. Ausgerechnet er, der doch angetreten war, die CDU nach rechts zu bringen und so der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und wissen Sie, als Schweizer bin ich einfach erstaunt über den Mangel an politischem Denken innerhalb dieser Kreise, dieser Berufspolitiker, die sehen vor lauter Parteiprozentchen, vor lauter Parteimacht und Pfründen, sehen sie gar nicht das größere Bild. Und das ist einigermaßen erschütternd, beziehungsweise man fragt sich dann immer, wenn man das kommentiert, ja, ich mache es mir hier vermutlich zu einfach, die sind ja auch nicht alle bescheuert, denn Friedrich Merz ist doch ein intelligenter Mensch, der schon lange in der Politik ist, der kennt doch all diese Überlegungen, die ich hier da akrobatisch, freihändig vortrage, das ist ihm doch alles wohl vertraut. Wieso handelt er nicht danach? Wo ist denn eigentlich das Problem zu sagen, Freunde? Ich arbeite mit allen zusammen, die meine Politik unterstützen. Ich habe doch keine Angst vor einer AfD. Die sollen nur kommen. Und wenn da ein paar Verrückte nach rechts ausscheren wollen, machen sie sich keine Sorgen, dann zivilisiert, dann fangen wir das wieder ein. Er könnte eine Souveränität, eine Souplesse ausspielen, aber irgendwie schafft es, Entschuldigung, diese mit seiner klapperstorchigen Art funktioniert das nicht, mit seiner Ungelenkigkeit, mit seiner Stabigkeit. Ich weiß, ich rede mich hier um Kopf und Kragen und diese maximal invasiven Kommentare aus der Schweiz sind in Deutschland vermutlich gar nicht erwünscht, aber ich versuche mich dann wieder so rauszureden, dass ich sage, ich meine es ja gut und ich glaube es wirklich gut zu meinen. Ich bin kein Gegner von Deutschland, ich bin ein Deutschland-Befürworter und es tut mir richtig gehend weh, wenn ich diese Verwicklungen sehe. Aber, und das ist auch zu sagen in diesem Zusammenhang, das sind notwendige Vorstufen zu einer Vernünftigwerdung. Also so kann es ja nicht weitergehen. Und da merken doch jetzt die Hintersten und die Letzten, dass es mit dieser Brandmauer nicht funktioniert, dass das nicht geht. Natürlich, man kann das bis zum Exzess treiben, bis dann wirklich am Ende 50% oder mehr eine AfD wählen, dann werden die regieren und dann wird man feststellen, dass der Weltuntergang einmal mehr ausgeblieben ist, wie bei Corona, wie bei Klima, wie bei der Migration. Dann kommen all die Alarmisten und Cassandras in den deutschen Medien auf den Boden der Wirklichkeit zurück. Dann hören wir, dass der FDP-Präsident Dürr nun seinen Rücktritt ankündigt nach der neuerlichen Schlappe. Die Freisinnigen, die Liberalen schaffen es ja nicht mehr über den Radar. In der FAZ habe ich heute Morgen gelesen, dass Christian Lindner einen Rücktritt ausschließt. Also da ist auch das Selbstbewusstsein beeindruckend bei diesem Politiker, der ja diesen Trümmerhaufen hinterlassen hat. Er hat ja für sich die Karriere optimiert, ist Finanzminister geworden, hat dann den Absprung gemacht in die Wirtschaft, hält jetzt gut bezahlte Reden und blustert sich da auf, auch als Obermoralist und Schiedsrichter. Dabei hat er ja die strategische Grundeinstellung gemacht, die dazu geführt hat, dass die FDP in die größte Existenzkrise ihrer Geschichte gefallen ist. Und da hat natürlich der Christian Lindner bei seinem Führungsauftrag versagt. Aber wenn ich dann Exponenten höre wie andere, die heute da sind bei dieser Partei, habe ich nicht den Eindruck, dass sie gemerkt hätten, wohin es geht. Also die FDP ist tatsächlich dabei, sich überflüssig zu machen. Wir haben gehört, dass die Agnes Strack-Zimmermann sich da ankündigt oder beziehungsweise zur Verfügung stellen würde für eine Doppelspitze, eine der stursten Bellizistinnen und Kriegslobbyistinnen im Bundestag, früher jetzt im Europaparlament. Parlament eine sehr schlagfertige Person, das muss man ihr lassen. Sie vertritt ihren Standpunkt mit großer Entschiedenheit, auch mit einem Selbstbewusstsein und auch mit einem frechen Humor, der mir auch ab und zu ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubert, auch wenn ich es hanebüchen finde, was sie sagt. Aber dann wieder diese völlig, aus meiner Sicht, seelenlose Frostbeulenkälte, die sie dann ausstrahlt, und diese sture, starre, kristalline Unverrückbarkeit, das ist für mich der Gegentypus eines Politikers, das ist für mich auch dieses merkwürdige, so halblinke, woke, kreuzzüglerische Preußentum, das da wieder Einzug gehalten hat in Deutschland, auch wenn vielleicht Frau Strack-Zimmermann mit diesem Typus nicht direkt in Verbindung zu bringen ist, aber diese neue deutsche Unerbittlichkeit, die ich so gar nicht in Verbindung bringen kann mit der noch gemütlicheren, ja etwas rheinländisch-katholischen deutschen altbundesrepublikanischen Art, das ist seit der Wiedervereinigung leider zu einer Art Politmerkmal geworden, zu einer Ausprägung, zu einer Kruste, die sich da gebildet hat, und in dieser Kruste, unter dieser Kruste drohen nun diese klassischen Volksparteien zu verdorren. Der Fall Ulmen nach wie vor groß in den Medien. Eben, da geht's um ein Promi-Ehepaar, das ich vorher nicht kannte, ist allerdings auch generationenbedingt. Der eine, der Schauspieler, der jetzt da massiv am Pranger steht, der ist offensichtlich bekannt. Ja, es ist eine gewaltige Vorverurteilungswelle, eine geradezu Vorverurteilungsorgie, die hier stattfindet, auch mit den Distanzierungsritualen. Es geht ja darum, dass der Ehemann, der Ex-Ehemann im Verdacht steht, die eigene Frau sexuell sozusagen virtuell missbraucht zu haben, indem er in ihrem Namen Fake-Profile herumverschickte, pornografischen Inhalts auch an Bekannte, um sie so zu demütigen. Er habe das ihr gegenüber gestanden, sagt sie. Nun hat sich da der Mann auch zu Wort gemeldet über seinen Anwalt, der das zurückweist, allerdings auch nicht mit der Entschiedenheit, die man von diesem Anwalt sonst kennt. Also sehr schwierig, da von außen eine Meinung sich zu bilden. Aber jetzt vor allem auch bei etwas rechteren Portalen ist vor allem die Interpretation dieses Falls nun dahin, dass man sagt, ja gut, vielleicht schon verständlich, dass man sich darüber dermaßen echauffiert, aber wo ist eigentlich die Empörung über all die nicht virtuellen Vergewaltigungen und Missbrauchsfälle, die in Deutschland zum Alltag mittlerweile in den Schlagzeilen gehen? Wo ist denn da die virtuelle Lichterkette? Wo sind denn da diese wohlfeilen Distanzierungsrituale? Und selbstverständlich sieht man natürlich schon auch an der Konjunktur dieses Falles, wie eben ja unterschiedliche Bewertungsraster da laufen. Der Iran widerspricht Trump und sagt Nein zu direkten Gesprächen, den Krieg zu beenden. Das bringt die Financial Times groß, natürlich auch etwas triumphierend, weil man sich jetzt bestätigt fühlt, dass die Amerikaner und die Israeli einen fürchterlichen Fehler gemacht haben, einen absoluten Schwachsinn mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Iran, und sich da also vergaloppieren und die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen. Und wir haben es ja immer gesagt, wir haben es immer gewusst, Trump und Netanyahu sind die Allerschlimmsten. Nun, meine Damen und Herren, das ist der Tenor der Schwarzmaler. Sie haben im Moment Oberwasser bei der Beurteilung des Irankrieges. Sie kennen mich, Sie wissen, wenn alle in eine Richtung marschieren, dann muss ich dagegenhalten, und ich sage einfach, aufgepasst. Aufgepasst! Und ich werde in der nächsten Weltwoche versuchen, hier auch Artikel zu publizieren, die dieses wieder allzu selbstgewisse Urteil, sozusagen den umgekehrten Putin, all die, Sie erinnern sich, die gewarnt haben, die gesagt haben, das schlimmste Verbrechen ist der Putin-Versteher, aber sie haben ja ganz genau gewusst und immer wissen ganz genau Bescheid, was Putin denkt, und die gleichen, die Anti-Trumpers und die ewigen Netanyahu-Kritiker, die sind jetzt natürlich auch wieder ganz genau im Bild, was dort läuft. Der Nahe Osten, dieses Konfliktfeld, ist komplex und es ist nicht so einfach, und man kann das auch nicht mit ein paar wenigen Sätzen hier einsortieren. Was mir bei dieser Monsterwelle jetzt, die ich schon sich ballen sehe gegen Amerika und gegen Israel, zu kurz kommt, beziehungsweise was mir auffällt, ist die damit einhergehende Unterschätzung und auch Verharmlosung dessen, was dieses iranische Mullah-Regime bedeutet in der Krisenregion. Und ich stelle einfach ab, auch auf die Reaktionen der arabischen Länder, die ja nun wirklich nicht zu den natürlichen Freunden Israels gehören. Und Ihnen ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass von arabischer Seite nicht die Amerikaner jetzt vor allem kritisiert werden, sondern die Iraner. Und es sind auch schon Offizielle aufgestanden und haben gesagt, das ist ein terroristischer Akt, was die Iraner da machen. Und ich warne einfach davor, jetzt einfach aus einer Abneigung und vielleicht auch berechtigten Kritikgründen gegenüber Trump und Netanyahu jetzt ins Gegenteil zu verfallen und sozusagen die Position dieser Mullahs sich unkritisch anzueignen und auch die These zu vertreten, dass die sich da jetzt sozusagen auf ewig wehren können. Natürlich dürfen sie sich verteidigen, sozusagen unter dem rechtlichen Aspekt, aber eben unterschätzen wir nicht, und da muss man halt auch einmal die Brille der Beteiligten dort anschauen, vielleicht mal durch die Brille Israels das Ganze anschauen, dass nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 war der Iran der größte Unterstützer der Feinde Israels. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, aber die Israelis sind ja irgendwo selber schuld mit dieser Hamas und sie haben das Unheil über sich hereinbrechen lassen und die armen Araber sind tatsächlich seit Sykes-Picot, seit dem frühen 20. Jahrhundert immer über den Tisch gezogen worden. Lawrence von Arabien hat protestiert, man hat den arabischen Stämmen nicht die Gebiete gegeben, die sie nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs beansprucht haben. Und natürlich haben die Westler sich immer wieder eingemischt in diesen Gebieten mit verheerenden Folgen. Aber am Ende des Tages ist der Staat Israel eine geopolitische Realität. Die arabischen Staaten haben sich geweigert, alle übrigens auch damals von der UNO verabschiedeten Deklarationen zu akzeptieren. Es ist zum Krieg gekommen, in diesen Kriegen haben sie verloren, aber sich geweigert, die Resultate dieser Kriege zu akzeptieren. Es ist nicht so einfach. Und deshalb misstraue ich all denen, die hier mit dem Flammenschwert und den Schwarz-Weiß-Schablonen einfahren. Ich versuche das Ganze, ohne mir da die eine oder andere Seite und sich zu sehr zu eigen zu machen, einfach die Interessenlagen aufzuzeichnen. Dieser Krieg ist noch nicht entschieden. Ja, es kann sich katastrophisch auswachsen, aber das muss nicht sein. Aber wechseln wir, retten wir uns in ein anderes Thema, das weniger kontroversiell ist. Wir hören das Xi Jinpings Moralkreuzzug nun auch einen Fallout hat in Europa, nämlich die Chinesen kaufen weniger Bordeaux-Weine, diese sehr teuren französischen Weine. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt Überproduktionen, Überkapazitäten herrschen. Also auch eine interessante Verwerfung. Israel attackiert Vororte von Beirut, Iran feuert Raketen ab. Ja, Israel, der Norden Israels, ist natürlich auch bedroht. Ich schaue jetzt das etwas durch die Brille der Israeli an. Ist natürlich bedroht nach wie vor durch diese Hisbollah-Milizen, die da entsprechend in diesen sogenannten Pufferzonen, und wie das heißt, da ist ja jedes Wort ein Minenfeld, die da eben die Bevölkerung bedrohen. Da hat die Regierung in Israel ein Versprechen abgegeben, das zu machen. Ich höre aus israelischen Kreisen, mit denen ich auch rede, ich habe allerdings auch mit dem israel-kritischen Beobachter Jacques Beau ein Interview geführt, wir bemühen uns auch, iranische Stimmen ins Bild zu nehmen. Aber die Israeli geben an, schon einen Großteil der iranischen Raketenreservoire zusammen mit den Amerikanern aufgelöst zu haben, zerstört zu haben, und dass die Angriffsintensität nachlässt. Und stellen wir uns für einen Moment vor, legen wir einmal die apokalyptische Sonnenbrille ab, die tiefschwarze, und versuchen wir das Ganze auch von einer Möglichkeit her zu beurteilen. Es ist noch nicht ausgeschlossen. Stellen Sie sich vor, Iran war bisher das ganz große Hindernis bei diesen Abraham Accords, dass zum Beispiel Staaten wie Katar, die klein sind, sehr nahegelegen sind, im Reichweitenbereich natürlich dieser ballistischen Raketen sowieso, der Iraner, die haben natürlich jetzt immer noch etwas Rücksicht genommen. Und die Iraner haben sich ganz massiv gesperrt gegen diesen Friedensprozess zwischen den arabischen Staaten und Israel, zwischen auch der Verbündung, wenn man so will, dem Schulterschluss der arabischen Staaten. Sie haben da etwas Zwietracht gesät, aus ihren Interessen Konsequenz. Und sie haben sich natürlich ganz massiv eingemischt in die ganze Palästinenser-Problematik, die Iraner, die ja natürlich gesehen nichts mit den Palästinensern am Hut haben, aber natürlich um eben ihren Feind Israel zu schädigen, diese Kräfte unterstützt haben. Und jetzt können Sie schon sagen, ja, Israel macht alles falsch. Aber ich glaube, dann verabschiedet man sich einfach von der Wirklichkeit eben solcher Bedrohungen, die eben real sind. Wenn eben Raketen auf dein Land fliegen, wenn du bedroht wirst, dann musst du dich wehren. Und klar, dahinter steht eine unaufgelöste Palästinenser-Problematik, mit der man sich auch seriös auseinanderzusetzen hat. Deshalb hüte ich mich davor, allzu einseitig und allzu einfach zu urteilen, aber auch allzu einseitig und einfach gegen Israel. Das hören dann eben die Kritiker Israels und der Amerikaner nicht so gerne. Kann Iran europäische Hauptstädte treffen? Ja, sie versuchen natürlich maximale Unruhe zu schaffen. Und Trump, möglich ist das, dass er sich jetzt da verrannt hat, aber man sieht es bei ihm, auch durch das Jonglieren mit so unterschiedlichen Kriegszielen hat er sich natürlich auch maximale Handlungsfreiheit offen gehalten. Also bleiben wir vorsichtig mit abschließenden Urteilen. Lindner will nicht in die Politik zurückkehren. Ich glaube nicht, dass das eine Trauerwelle auslöst. Und die SPD-Vorsitzende Baas lehnt Debatte über Parteispitze ab. Wer sind die Abgeordneten der AfD, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nach meiner Beurteilung sind das Leute, die eine solide Berufsausbildung genossen haben, nicht nur Akademiker, nicht nur Berufspolitiker, also auch ein Trumpf, der für diese Partei spricht und etwas der Polemik gegen sie widerspricht, dass das alles rabiate, durchgeknallte, rechtsextreme Ideologen seien. Stimmt einfach nicht. Das sind Leute aus der Mitte der deutschen Gesellschaft, die früher die CDU und sogar die SPD gewählt hätten oder vielleicht sogar für die in die Politik eingestiegen wären, machen sie nicht mehr. Aber anstatt sich mit den Gründen für den Erfolg der AfD auseinanderzusetzen, verschanzt man sich da panisch hinter der Brandmauer bis zum eigenen Untergang. Die italienischen Wähler erteilten Meloni eine Lektion. Die italienische Premierministerin wollte eine Justizreform durchbringen. Einen echten Missstand hat man da gesehen, dass eben die Karrieren von italienischen Richtern direkt vom Staatsanwalt zu den Richtern führt. Und das hat zu einer Klüngelbildung beigetragen, die natürlich von den Anwälten dann beklagt wurde. Wir stehen uns da sozusagen einer geschlossenen Lobby gegenüber. Und diese Richter, das sind eben keine unabhängigen Richter, sondern alles ehemalige verkappte, meistens linke Ex-Staatsanwälte. Und das ist ein Missstand. Meloni wollte das beheben, aber offensichtlich ist sie damit gescheitert. Der nächste Deckel auf die Antisemitismus-Debatte, das ist mein letztes Thema in dieser Sendung. Antisemitismus ist ja das ganz große Feindbild und in ihren Sonntagsreden sagen deutsche Politiker oft, so fällt mir das auf, man müsse den Antisemitismus bekämpfen und das Existenzrecht von Israel sei hoch und heilig. Ich zitiere einfach, das Existenzrecht von Israel ist hoch und heilig. Jetzt sagt eine israelische Regierung, Netanyahu, und ich glaube, sie hat gute Gründe, das so zu sehen, eine überwältigende Zahl von Israelis stehen jetzt hinter ihrer Regierung, obwohl sie empfindliche Schläge einstecken müssen in Israel. Sie sind für diesen Krieg gegen Iran, den allerdings die Israelis ohne die Amerikaner nicht führen würden, das muss man auch sehen. Und sie sagen, der Iran ist für uns eine existenzielle Bedrohung. Und jetzt frage ich mich hier einfach aus neutraler, unabhängiger Position, ja, wenn man in Deutschland bei den Regierenden sagt, wir sind für das Existenzrecht Israels und Israel sagt jetzt, unser Existenzrecht ist bedroht durch Iran und die Deutschen sagen, die Regierenden, aber wir machen nicht mit bei diesem Krieg, das ist nicht unser Krieg, dann widersprechen sie sich doch. Sie müssten das ja dann zu ihrem Krieg machen, wenn man es ernst meint. Mit diesen Solidaritätsbekundungen, mit diesem Gutmenschen-Speak. Und da scherbelt es eben auch, meine Damen und Herren. Da ist die Glaubwürdigkeit irgendwo auch nicht gegeben. Da hat man sich einmal mehr verstrickt. Und ich sage jetzt dies resümierend, ohne hier in eine ebenfalls wieder allzu leichte und selbstgefällige Kritik zu verfallen, ist eben nicht ganz unkompliziert, deutscher Politiker zu sein. Das muss man auch immer wieder hinzufügen. Nicht nur im Nahen Osten ist die Lage komplex. Auch für einen deutschen Politiker ist es nicht immer so einfach, wie man da zwischen eben rhetorischen Moralbekundungen und dann eben der Konsequenz, dem nachleben zu müssen, sich immer wieder verheddert. Deshalb mein Rat, mein Plädoyer geht immer dahin, haltet euch zurück mit diesen großen moralischen Meta-Erzählungen und versuchen wir etwas analytischer, versuchen wir etwas realpolitischer die Dinge zu beschreiben. Das heißt nicht, dass man es rechtfertigt. Ich bin nicht für Kriege. Ich finde das nicht gut, dass die dort den Iran angreifen. Aber die Iraner müssen sich auch nicht wundern, die Mullahs, dass wenn du Israel zum Abschuss freigeben wirst, dass du dann angegriffen wirst. Oder die Feinde eines Landes unterstützt, dass du dann angegriffen wirst. Das ist die Tatsache. Da können sie schon eine Historikerkommission einsetzen, aber das ist die Realität. Um die Probleme dann zu lösen, muss man natürlich in die historische Dimension eintauchen. Aber im Moment sind wir leider nicht an diesem Punkt einer solchen Meta-Reflexion. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ist wieder ein bisschen länger geworden heute, verzeihen Sie. Ich versuche mich in Zukunft wieder etwas kürzer zu fassen. Ich hoffe, mir hört überhaupt noch jemand zu an dieser Stelle. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.